Fräulein Gwendoline Avery von Schmarm wachte mitten in der Nacht auf, weil die vielen Tiegel mit den Antifaltencremes auf ihrem Toilettentisch klirrten und klapperten. Dann merkte sie, dass das ganze Haus in einem dröhnenden Rhythmus erbebte. Als sie den Vorfall am darauffolgenden Morgen ihrer Freundin Daphne in dramatischen Tönen beschrieb, sagte sie, es habe sich angehört, als seien draußen sehr viele Männer vorbeimarschiert. Sie machte den Kirschlikör dafür verantwortlich, den sie sich vor dem Zubettgehen genehmigt hatte, wohingegen Daphne, die Gwendolins bedauernswerten alte Jungfernstatus nur allzu gut kannte, die Sache als reines Wunschdenken abtat. Das Gebiet um Löschdurst bestand zur Hälfte aus Tundra und zur anderen Hälfte aus Wüste. Der Großteil davon war arg vom Wind zerzaust. Kurz gesagt, das Fossil einer Landschaft, in der eigentlich nichts wuchs außer Steppenschleichern und ab und zu ein paar Kiefern, deren Kerne angeblich gegen Melancholie halfen. Steppenschleicher sind übrigens so ähnlich wie Steppenläufer, aber weniger sportlich. Damit ist alles gesagt, was man über Löschdurst wissen muss. Es gab auch Wasser, das schon, aber meistens unterirdisch. Angeblich ließen Goldsucher und Steinsammler ihre Eimer in tiefe Höhlen hinab, um an Wasser heranzukommen. Im weiter nabenwärts gelegenen Oberland der Tundra war es ein wenig einfacher, Wasser zu finden, denn dort gab es dank des Dauerwindgletschers eiskalte Bäche, die es sogar möglich machten, Ziegen zu züchten. Deshalb züchtete, molk und schlachtete Knuts Familie auch seit Jahrhunderten Ziegen. Und während die Ziegen das fraßen, was in diesem Hochland als Gras durchging, schlief er und träumte davon, nicht mehr durch diese nahezu unfruchtbare Landschaft den Ziegen nachlaufen zu müssen. Zuerst hatte es ihm gefallen, aber jetzt war er älter geworden, und etwas sagte ihm, dass es im Leben Besseres geben musste, als Ziegen dabei zuzusehen, wie sie ihre Mahlzeiten kauten. Einmal, zweimal und gelegentlich auch dreimal. Manchmal waren die Gesichter, die sie dabei machten, recht unterhaltsam. Manchmal musste er sogar lachen. Trotzdem sagte ihm ein tiefes Verlangen, dass Ziegen nicht genug waren. So kam es, dass er, als der langgezogene Ton über die Tundra hallte, sofort losrannte, um zu sehen, was dieses wunderbare Geräusch verursachte. Er sah einen glänzenden Streifen, der sich im frühen Morgenlicht durch die Landschaft schlängelte und der auf ihn zukam. Er fragte sich, ob das etwas mit den eigenartigen Metallstangen zu tun hatte, die ganze Kolonnen von Männern vor einigen Wochen sorgfältig im Tundraboden verlegt hatten. Damals hatte er für sie Besorgungen gemacht und ihnen den Käse seiner Mutter verkauft. Aber er hatte nicht so recht verstanden, was sie da eigentlich machten. Und da die Ziegen vorsichtig über die Metallstreifen stiegen, ohne sich zu verletzen, hatte er auch nicht weiter darüber nachgedacht. Aber nach dem, was er von den Beschreibungen der Männer verstanden hatte, diente das alles einem wundersamen Dingsbums, das mit einem Blitz aus Dampf um die ganze Welt fahren konnte. Jetzt wollte er mehr über das singende Untier erfahren, das über die Tundra herandonnerte und dabei ab und zu Feuer spuckte. Knut kletterte den Berghang hinab, dorthin, wo die Luft etwas wärmer war. Die Ziegen ließ er zurück und verfolgte das Geräusch bis zu einem ziemlich großen Schuppen. Gerade als er dort ankam, stieß das Ungetüm, in dem lauter Leute saßen, aus dem Schuppen hervor und sauste auf den Metallschienen davon. Er sah ihm nach, bis es ganz und gar verschwunden war. Später sagten ihm ein paar Leute aus der Stadt, das Ding heiße Lokomotive. Und in seinem Herzen wuchs eine Sehnsucht, die nach und nach immer größer wurde. Ja, es gab wirklich noch etwas anderes als Ziegen.